Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What the Click, dem Online-Marketing-Podcast von Klarneo. Hier teilen wir unser geballtes Fachwissen aus den Bereichen Search und Content-Marketing. Wir sprechen über die neuesten Updates und Trends und geben wertvolle Praxistipps, um deine Ziele im Online-Marketing zu erreichen.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von What the Click. Heute geht es um das Thema Google Updates, um wie man ihre Auswirkungen analysiert. Mein Name ist Kevin, ich bin SEO-Consultant bei Klarneo und sitze hier mit meiner netten Kollegin Nadine, die Senior SEO-Consultant ist. Hallo Nadine.
Hallo.
Nadine, magst du dich einmal vorstellen für unsere Zuhörer?
Ich bin jetzt seit knapp 2 Jahren bei Klarneo und bin hier Senior SEO-Consultant, berate die unterschiedlichsten Kunden. Und heute habe ich euch das Thema mitgebracht, Google Updates, und werde euch da ein bisschen berichten, wie man sich am besten darauf vorbereitet, was man tut, wenn man von einem Update getroffen wurde und wie man seine Webseite optimal analysiert.
Was sind denn eigentlich Google Updates und wie häufig treten sie auf?
Google Updates sind Änderungen am Suchalgorithmus von Google, die tatsächlich regelmäßig durchgeführt werden. Manchmal bekommen wir sogar gar nichts davon mit. Es sind sogar tägliche Updates und die sind eher in einem kleinen Umfang. Das heißt, das wirkt sich nicht unbedingt sichtbar auch auf die organische Sichtbarkeit aus. Aber es gibt natürlich durchaus auch die großen Google Updates, die mehrfach im Jahr durchgeführt werden. Zum Beispiel größere Updates, die einzelne Seitenbereiche betreffen, zum Beispiel das letzte Product Reviews Update oder auch ganze Systemänderungen wie auch das Helpful Content Update. Also bei einer Systemänderung geht es auch immer komplett darum, dass Google eine Technologie neu entwickelt. Zum Beispiel war BERT auch eine Systemänderung. Da hat Google es zum ersten Mal geschafft, auch Suchanfragen gezielter zuordnen zu können, also besser in den Kontext zu setzen und so eben noch besser das passende Suchergebnis zur Suchanfrage auszuspielen.
Du hast jetzt schon ein paar Systemänderungen angesprochen. Was waren denn deiner Meinung nach die wichtigsten Systemänderungen?
Also in der Vergangenheit würde ich auf jeden Fall das Panda Update mit dazu zählen, weil da wurde ein Quality Score eingeführt, der Webseiten auch nach der Qualität bewertet hat. Das heißt, so Seiten wie Thin Content, sprich Seiten mit wenig bis gar keinem Content oder auch User-Generated Spam, so die ganzen Spam-Foren oder auch Keyword-Stuffing, wo man früher einfach wirklich 20, 30, 50 Mal das Keyword einfach in den Text gepackt hat. Diese Sachen wurden dann auch tatsächlich abgestraft und mit dieser Systemänderung. Und dann gab es auch noch das Penguin-Update. Das hatte auch sehr große Auswirkungen. Also viele Seiten haben damals 50-70% ihres gesamten organischen Traffics verloren. Tatsächlich war das ein Update, was vor allem Seiten betroffen hat, die Spam-Backlinks gekauft haben. Und ja, damit wollte Google einfach Herr werden über den ganzen Spam-Links. Dann gab es auch noch das Medic-Update 2018. Das hat vor allem Seiten betroffen, die besonders die Lebensumstände jeden Einzelnen besonders betreffen. Und zwar Bereiche wie Gesundheit, Finanzen und Bildung. Und da geht es vor allem um die Autorität der Seite und auch Trust der Seite, also die sogenannten EAT-Signale, Expertise, Authority und Trustworthiness.
Und du hast jetzt viel über die Systemänderung und auch über die Google-Updates gesprochen. Wie finde ich denn heraus, ob es überhaupt so ein Google-Update gab?
Also heutzutage ist es tatsächlich ein bisschen einfacher, weil Google das tatsächlich schon selber ankündigt und auch auf dem eigenen Google-Blog veröffentlicht. Früher musste man sich da so ein bisschen behelfen, indem man der SEO-Community gefolgt ist, also da diverse Blogs und Foren und Social-Media-Beiträge gelesen hat. Oder auch Tool-Anbieter haben meistens, wenn sie signifikante Änderungen in der Sichtbarkeit festgestellt haben, dann gab es von denen auch einen Bericht, den man sich durchlesen konnte. Aber das handelte sich damals alles mehr oder weniger um Gerüchte. Und da musste man immer abwarten, bis Google das auch wirklich offiziell bestätigt hat. Also heutzutage ist es für SEOs da ein bisschen einfacher. Aber generell gilt natürlich Augen und Ohren offen halten und da auch den Social-Media-Kanälen von Google selbst zu folgen und natürlich auch sich den Blog anzuschauen.
Okay, jetzt gab es ein Google-Update und wie kann ich denn herausfinden, ob meine eigene Webseite denn von diesem Google-Update betroffen ist?
Da können dir Tools wie Sistrix, SEMrush oder Searchmetrics helfen. Die haben zum Beispiel einen eigenen Sichtbarkeitsindex. Dieser Indexwert, der ermittelt sich quasi aus der Anzahl der Rankings, die du hast. Und je besser die Rankings und natürlich auch für Keywords mit einem hohen Suchvolumen, desto höher der Indexwert. Und das hilft natürlich, dich da auch mit deinem Wettbewerb vergleichen zu können. Und dann ist es auf jeden Fall wichtig, diese Daten, egal aus welchem Tool sie kommen, natürlich auch nochmal zu validieren. Mindestens mit einer zweiten, besser noch mit einer dritten Quelle. Und auch da auf die Search Console zu vertrauen, Google Search Console. Also da sich anzuschauen, stimmt es denn überhaupt? Also sind denn die Rankings, die ich auch verloren habe, wirklich relevant für mein Business? Beziehungsweise sind das meine Traffic- und umsatzrelevanten Seiten, die hier betroffen sind? Also muss ich jetzt aktiv werden? Hat das Update jetzt wirklich einen signifikanten Einfluss auf meine Seite? Oder ein anderer Grund, es muss ja nicht unbedingt immer ein Update sein, was zum Sichtbarkeitsverlust geführt hat. Es kann ja auch einfach eine zeitliche Überschneidung gegeben haben, dass ich zum Beispiel zum selben Zeitpunkt meine Website verändert habe. Habe ich vielleicht sogar einen Relaunch oder eine Migration durchgeführt? Also wurden URLs geändert? Habe ich vielleicht ganz viel am Content geändert oder auch gab es technische Anpassungen? Das sollte ich einmal vorher abklären, damit ich mir auch sicher sein kann, dass es nicht andere Ursachen für den Sichtbarkeitsverlust gab.
Wenn ich das alles, was du gerade genannt hast, ausschließen kann, also sowohl ein Relaunch als auch eine Content-Änderung oder auch, dass sich irgendwelche URLs geändert haben, und meine Seite dann dementsprechend wirklich von dem Update betroffen ist, was kann ich dann tun?
Dann habe ich ein paar Analyseschritte für dich. Also du solltest dir einmal angucken, wie geht es denn dem Wettbewerb? Haben die ebenfalls verloren oder haben die vielleicht weniger verloren? Das könnte ein Hinweis darauf sein, ne, dass die von einem Update profitiert haben. Also was machen die vielleicht besser als deine Seite? Dann natürlich nochmal die Suchintention überprüfen, weil bei einem Update kann es auch stattfinden, dass tatsächlich Google den Algorithmus insofern nochmal nachschärft, dass die Suchintention sich einfach geändert hat. Also Beispiel DIY-Themen, wie baue ich ein Bett aus Paletten, hat jetzt beispielsweise mehr Videoergebnisse als normale, also Textergebnisse. Und wenn ich jetzt nur dazu einen Text und eine Bildergalerie habe, dann reicht es vielleicht nicht mehr aus, um da die ersten Plätze zu besetzen. Ja, und dann ist natürlich auch noch hilfreich, wenn man in die Recherche geht und sich anschaut, gibt es denn zu dem speziellen Update eine Empfehlung von Google? Also Beispiel Helpful Content Update, was ja zuletzt stattgefunden hat. Da ist auf jeden Fall wichtig, dass man einzigartigen, qualitativ hochwertigen Content hat, der auch wirklich für Menschen geschrieben ist und nicht für die Maschine. Und diese Punkte, das ist auch alles nichts Neues für SEOs. Das gibt es schon ganz, ganz lange. Aber jetzt wird es natürlich nochmal unterstützt durch dieses Update. Und da sollte man sich eben immer anschauen, was sind da die Google Guidelines. Genau. Und dann kann man auch noch gucken, welche Seiten betroffen sind. Also gibt es einzelne Seiten, die betroffen wurden oder einzelne Verzeichnisse? Ja. Oder vielleicht auch die ganze Domain.
Was ist, wenn es keine konkreten Seiten oder Verzeichnisse, sondern eben die ganze Domain ist, die eben von dem Update betroffen ist? Was kann ich da machen?
Dann ist es wahrscheinlich ein Google Core Update gewesen. Dabei wird nämlich einmal die gesamte Qualität der Webseite neu bewertet. Das heißt, da gilt auch erstmal abwarten, bis das Rollout wirklich komplett abgeschlossen ist. Also nicht zu früh ganz schnell irgendwas ändern, sondern sich das erstmal genau angucken, die Daten validieren und dann ja sich da auch wieder Konkurrenz anschauen, gucken, wo kann ich bei welchen Seiten noch meine Relevanz erhöhen, meine Autorität erhöhen und gleichzeitig auch nochmal wieder die ganzen technischen SEO-Grundlagen auch nochmal durchgehen. Also bei einem Google Core Update, da werden quasi alle Seiten nochmal wieder neu bewertet nach ihrer Qualität gesamtheitlich. Und da ist es eben wichtig, ja, dass ich da ganz oben mit dabei bin und alles optimiert habe. Natürlich gibt es nicht die perfekte Seite. Ich glaube, keiner hat eine perfekte Webseite. Aber es verliert natürlich immer der die Seite am wenigsten gut optimiert hat. Deswegen sei deinem Wettbewerb da immer einen Schritt voraus. Das letzte Google Core Update gab es diesen März. Und dazu hat Google dann auch auf seinem Blog veröffentlicht, wie man jetzt vorgehen kann, wenn man eben vom Core-Update betroffen ist. Das heißt, da werden nochmal Qualitätsrichtlinien aufgelistet. Da geht es vor allem darum, dass man mit seiner Seite einen deutlichen Mehrwert liefert für die Suchenden, dass man auf jeden Fall auch seine Informationen vertrauenserweckend präsentiert, sprich mit Quellenangaben arbeitet, Belege auch der eigenen Fachkompetenz darlegt. Sowas wie eine Über-uns-Seite ist total wichtig, um da auch die Expertise herauszustellen. Genau, und das, da kann man sogar zusammenfassend sagen, dass besonders eben die EEAT-Kriterien hier eine besondere Rolle spielen.
Du hast sie gerade schon mal angesprochen, beziehungsweise du hast sie vorhin einmal EEAT-Kriterien genannt, jetzt hast du sie EEAT-Kriterien genannt. Was sind denn eigentlich diese EEAT-Kriterien? Was spielt damit rein und wie kann ich sie vielleicht beeinflussen?
Ja, das erste E steht für Experience. Das ist auch erst kürzlich dazugekommen. Bei dem Medic-Update, da ging es nur um EAT. Jetzt ist das E für Experience noch dazugekommen. Bedeutet, dass Autoren und Autorinnen eben im besten Fall auch eine direkte Erfahrung mit dem Produkt oder mit der Dienstleistung haben. Das heißt, das könnte sowas sein wie, ich habe die Dienstleistung selbst in Anspruch genommen oder ich habe das Produkt selber getestet. Oder ich habe vielleicht einen Foodblog und habe ein Restaurant selber besucht und habe dann auch natürlich die Bilder von meinem Essen selber gemacht. Das heißt, das sind alles eben Erfahrungswerte aus erster Quelle.
Du hast jetzt gerade schon von den Bildern gesprochen, die man als Beleg nutzen kann. Sei es jetzt eben von dem Restaurant, wo ich eben das Essen fotografiert habe, was ich selber eben gegessen habe. Oder auch vielleicht das Hochbett, was ich selber gebaut habe. Gibt es andere Möglichkeiten, um zu belegen, dass ich eine Erfahrung mit der Dienstleistung oder auch dem Produkt gemacht habe?
Ein weiteres Beispiel ist, wenn ich eine Bauanleitung Schritt für Schritt per Video dokumentiere.
Ein weiteres Beispiel, was mir einfällt, zum Beispiel für digitale Produkte, kann man auch noch dann mit Screenshots arbeiten. Zum Beispiel digitale Produkte wie SEO-Tools. Wenn ich da jetzt Klandino.com eingebe, in Ahrefs zum Beispiel, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dieses Beispiel, dieses Bild von mir stammt und nicht aus einer anderen Quelle.
Ja, das ist auch ein total gutes Beispiel.
Kommen wir zu dem zweiten E, dem E für Expertise. Wie kann ich denn das herausstellen?
Genau, bei der Expertise geht es vor allem darum, das Fachwissen der Autoren und Autorinnen in den Vordergrund zu rücken. Das kann man erreichen, indem man Autorenprofile erstellt, wo man zum Beispiel den Lebenslauf darstellt oder auch beschreibt, welche Ausbildung oder welches Studium die Experten haben, um da nochmal herauszustellen, okay, bei den Verfassern handelt es sich tatsächlich um ausgebildete Experten, die jetzt nicht nur ein Hobby betreiben, sondern wo da auch fundiertes Wissen dahinter steckt.
Das E für Expertise ist ja vor allem mit dem Medic-Update ins Spiel gekommen. Heißt das, dass Expertise oder Autorenprofile nur auf Your Money Your Life-Seiten stehen sollten oder sollte das auch auf anderen Seiten vorhanden sein?
Natürlich hat es für Your Money, Your Life-Seiten nochmal eine höhere Relevanz, aber ich würde es auch auf jeden Fall für alle anderen Seiten empfehlen. Zum Beispiel ein Baumarkt, da macht es ja auch total Sinn, wenn da die Pflanzenpflegetipps wirklich von einem Gartenlandschaftsbauer kommen, als von irgendjemandem, der nur hobbymäßig seinen Garten pflegt.
Ja, das mit den Pflanzen ist ein gutes Beispiel mit dem Gartenlandschaftsbauer, aber auch das Hochbettbeispiel, was du vorhin gebracht hast, ist auch ein super Beispiel dafür. Hat tatsächlich schon mal ein Handwerker dieses Hochbett mit dieser Anleitung zusammengebaut. Wenn wir jetzt die Stärke des Autoren, dessen Stärke eben das Schreiben von Artikeln ist, mit dem Stärke des Handwerkers, der die Stärke hat, das Zusammenbauen, also auch Hochbetten zusammenbauen kann, wenn wir diese beiden Stärken miteinander vereinen, dann kommt da auch ein richtig guter Artikel raus. Das heißt, wir nehmen den Artikel, den der Autor geschrieben hat, mit dem Input von dem Handwerker und lassen den nochmal validieren von dem Handwerker, der dann bestätigen kann, ja, das sind die richtigen Steps, das sind die richtigen Materialien und das funktioniert auch so, wie es geschrieben wurde. Wir nehmen dann aber eben nochmal die Stärke des Autors, der eben das Ganze, dadurch, dass es sein Handwerk ist, schöner formulieren kann als der Handwerker, weil der sich eben auf das Bauen von Gegenständen fokussiert.
Und das wiederum würde dann auch auf die Autorität einzahlen, also auf die gesamte Glaubwürdigkeit der Seite, weil da ist natürlich auch wichtig, dass man über die Themengebiete schreibt, wo man auch die Expertise darstellen kann und entsprechend auch glaubwürdig ist. Und dann haben wir noch das Kriterium Trustworthiness, besonders wichtig. Also das bringt jetzt alles in Einklang, quasi Expertise, die Vertrauenswürdigkeit der Seite. Und das kann nochmal gestärkt werden, auch durch Reputation von außen. Beispielsweise, ich bekomme Backlinks von anderen Trustworthy-Seiten oder ich habe vielleicht auch positive Bewertungen auf meiner Seite. Ich habe Qualitäts- und Gütesiegel. Das alles trägt natürlich auch nochmal zur generellen Vertrauenswürdigkeit bei.
Was mir zu dem Thema Trustworthiness auch noch einfällt, sind die Suchen mit dem Anschluss Erfahrung. Zum Beispiel eben Klaneo-Erfahrung oder allgemein die Unternehmensseite und dann Erfahrung hinten dran gegangen. Was da nämlich erscheinen, sind Seiten, die die Rezensionen von Kunden oder Partnern eben aggregieren und dann darstellen und damit eben auch nochmal die Vertrauenswürdigkeit der Seite darstellen. Zum Beispiel eben von Klaneo oder auch anderen Webseiten.
Ja, auf jeden Fall. Das spielt da auch eine große Rolle.
Jetzt haben wir alle EEAT-Kriterien einmal beschrieben und damit auch die Core-Updates einmal abgeschlossen. Kannst du noch einmal alles, also die wichtigsten 5 Schritte, wie die Maßnahmen bei einem Google-Update sein sollten, zusammenfassen?
Also zu Beginn macht man auf jeden Fall erstmal eine Recherche, um herauszufinden, was genau bei dem Update geändert wurde. Dann schaut man sich an, kann ich die Daten validieren? Sprich, ich gucke nicht nur in ein Tool, sondern in mehrere Tools, um zu überprüfen, ob wirklich meine Traffic- und umsatzrelevanten Seiten betroffen sind. Dann überprüfe ich auch, ob es eventuell technische Änderungen an meiner Webseite gab, die zu einem Sichtbarkeitsverlust geführt haben können. Als nächstes gehe ich in die tiefere Analyse, also schaue mir an, welche Seiten sind denn genau betroffen. Sind es nur einzelne Seiten, einzelne Verzeichnisse oder ist es die ganze Domain? Dann schaue ich mir auch an, wie geht es dem Wettbewerb? Haben die auch verloren? Was kann ich mir da vielleicht abgucken, wenn die besser dastehen? Ich schaue mir auch vielleicht an, ob sich die Suchintention verändert hat für einige Keywords. Und dann mache ich mir auf jeden Fall einen Plan, indem ich mir anschaue, was sind wirklich die relevanten Seiten, die ich jetzt optimieren muss und schaue an, dass ich meine, auf jeden Fall die technischen SEO-Hausaufgaben erledige, nochmal in die Qualitätskontrolle gehe und schaue, ob meine Seiten wirklich den gesamten EEAT-Kriterien entsprechen und auch den Google-Richtlinien entsprechen. Und dann bin ich gut ausgestattet und gut gerüstet auch für die nächsten Updates, die da kommen mögen. Also das Optimieren hört quasi nie auf. Man muss sich immer wieder anpassen und vor allem auch an die Suchintentionen der Zielgruppe anpassen.
Vielen Dank, Nadine, vor allem auch für die Maßnahmen, die du uns mitgibst. Und ich denke, damit ist man gut gewappnet auch für die kommenden Google-Updates.
Ja, super gerne. Ich hoffe, ihr konntet davon was mitnehmen. Und freue mich auf die nächste Podcast-Folge.
Und das war's auch schon für heute. Wir hören uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge des Klaneo-Podcasts. Bis dahin findest du noch viele weitere spannende Tipps und Tricks. Zu allen Themen rund ums Online-Marketing auf unserem Blog unter klaneo.com sowie auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis zum nächsten Mal.